herzlich willkommen beim Lichtbringer Podcast. So schön, dass du heute wieder dabei bist. Nimm einen tiefen Atemzug und entspann dich in die Energie. Herzlich willkommen in diesem weiteren Raum, in dieser neuen Folge, in dieser fast schon eingespielten Dynamik mit mir und Peter. Wir freuen uns auch heute wieder einzutauchen in ein spannendes, vielleicht provokatives, vielleicht triggerndes, vielleicht horizonterweiterndes Gespräch, was uns wieder mal beide beschäftigt. Ich freue mich riesig, einzutauchen mit dir. Schön, dass du heute auch wieder da bist, Peter.
Hallo, lieber Jan, es freut mich riesig, in ein vielleicht eben, wie du sagst, triggerndes Thema einzutauchen. Und nichtsdestotrotz ist es an der Zeit, dass wir uns einfach mal Fragen stellen dürfen und einfach mal schauen, was passiert denn bei mir, wenn das Thema hochkommt. Jan, leg los, ich bin so gespannt.
Ja, wie sind wir drauf gekommen? Ich habe gerade ein Wochenende erlebt, wo mein eigener Sohn getauft wurde. Und das Lustige war, also ich bin christlich aufgewachsen. Meine Eltern sind mit uns als Söhnen, meinem Bruder und ich, dann aus der Kirche ausgetreten, haben sich für Spiritualität mehr interessiert, was für sie das Feld noch geweitet hatte. Von einer Richtung, von einem Gott, von einer Art, die Welt zu sehen, das als Horizont Erweiterung wahrgenommen habe oder so erlebt habe. Und als wir dann in unserem spirituellen Freundeskreis, die Julia und ich, erzählt haben, dass wir unseren Sohn taufen ließen, ging schon einige Augenbrauen nach oben so. Und ein Kommentar war da so, ja, war das für euch ein Weg zurück zur Religion? Und ich musste da so lachen, weil für mich war das nicht in dem Sinn ein Weg zurück in die Religion, sondern vielmehr ein mit einem anderen Blickwinkel, mit meinem anderen Bewusstsein in eine Welt eintauchen, aus der ich damals rausgenommen wurde, rausgegangen bin, um mir andere Perspektiven anzuschauen und um das vielleicht nochmal anders einordnen zu können. Und beim Einordnen und auch nachfühlen, nachempfinden, möchte ich noch hinzufügen, dass meine beiden besten Kindheitsfreunde waren Pfarrersöhne. Das heißt, auch da hatte ich von meinem Umfeld her eine starke Prägung, wo ich dann aufgewachsen bin und mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität in Kontakt kam, rund um 15 Jahre alt, mag ich mich an viele Gespräche erinnern mit diesen besten Freunden. Und am Anfang hat mich dieses Wort Gott und wie das gelebt wurde, auch in der Kirche und wir alle manchmal da beim Worship, alle mit Händen oben. Das hatte mir so ein bisschen ungutes Gefühl gegeben und ich wollte das immer verstehen. Ich habe viele Fragen gestellt. Ich glaube, auch da sind wir uns sehr ähnlich, Peter.
Genau. Bevor wir weiter eintauchen, lieber Jan, sag uns doch nochmals den Titel von heute.
Gott in einer gottlosen Welt.
Genau. Ich denke, es ist wichtig, Gott in einer gottlosen Welt als Titel zu wissen und uns mal zu hinterfragen, was passiert denn bei uns? Und warum ist Gott so ein unendlich großer Triggerpunkt in der heutigen Gesellschaft? Ich selber wurde katholisch erzogen und so wie Klein Peter einfach war, der hat unendlich viele Fragen gestellt. Zeitlebens hat er einfach Fragen gestellt. Ich weiß, eine Nachbarin, die hat mich mal gehütet und weil meine Mutter weg musste. Und schlussendlich kam meine Mutter zurück. Ich glaube, ich war vielleicht etwa 3-4-jährig. Sagt die Nachbarin völlig erschöpft. Fragt er immer so viele Fragen? Auf jeden Fall war das für mich das Normalste, weil ich wollte ja wissen, ich wollte ja das auch verstehen. Und so ging es natürlich auch frisch, frei, fröhlich, fast auch fromm weiter in der Kirche. Wenn ich dann in der Kirche saß und dann habe ich natürlich auch gefragt. Und da wusste ich genau, gewisse Antworten kamen ganz, ganz locker. Und gewisse Antworten auf meine Fragen, die ich nicht bewertet habe, ich habe sie einfach gestellt, ich war neugierig, was einfach so passieren kann, habe ich gemerkt, dass, ich weiß es jetzt noch von meiner Mutter, habe ich das noch vage im Gefühl, war sie etwas distanziert, so quasi, stell diese Frage nicht. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwas Falsches gesagt habe, aber es ist einfach so, da wurde es dann, das Eis wurde extrem dünn. Ich weiß nicht, ob diese Fragen selber auch gestellt worden sind. Ich habe sie einfach gefragt, ausgesprochen. Und heute weiß ich, wenn ich mit dieser Generation, wo meine Mutter drin ist, da kommen ganz, ganz viele, die sagen, oh, da würden wir ganz was ganz anderes machen. Und das ist natürlich absolut cool.
Ja, wenn du das schon so anteasest, Peter, magst du einige dieser Fragen teilen?
Also welche Fragen es wirklich waren, das weiß ich wirklich nicht mehr. Ich weiß einfach nur noch, später habe ich mich so um 20 oder mit 20 habe ich mich sehr intensiv damit mit der katholischen Kirche beschäftigt und habe mir extrem viele Fragen gestellt und habe für mich viele Antworten bekommen. Und das Interessante war, dass selbst die Pfarrer oder die Priester oft das nicht gewusst haben, was ich dann schlussendlich herausgefunden habe, vor allem wenn es um die Symbole gegangen ist. Ein Symbol, das ich dir vorher gerade erzählt habe im Vorgespräch, war, warum hat man den Täufling Salz auf die Zunge gegeben? Ganz wenig Salz. Und die Antwort war, Salz ist ein Symbol für die Weisheit und neben dem Weihwasser und neben dem Chrisam soll das Salz die Bedeutung haben, dass die jungen Menschen die Weisheit sprechen, die lernen die Weisheit auszusprechen. Ich finde das etwas unendlich Kostbares und so gibt es natürlich noch viele anderen Dinge, die sehr, sehr wertvoll sind.
Genau, danke dir fürs Teilen und auch da kann ich anschließen, dass auch zum Beispiel bei der Taufe mit dem Wasser, Wasser für Leben steht, Wasser für Bewusstsein steht auf einer Ebene auch, dass auch das ein sehr kraftvolles Ritual ist und sein kann. Und schon bei diesem Wort dann wieder Ritual wird für mich immer klarer, ein Ritual, der Effekt eines Rituals steht und fällt auch mit der inneren Haltung, mit der inneren Ausrichtung, mit der Intention, was dann auch wirklich passiert. Und das wird wiederum bestimmt von den Menschen, die es ausführen und oder von den Institutionen, von den Strukturen, die das planen oder einweben, wie auch immer. Mhm. Und ich hatte so viele verschiedene Unterhaltungen mit sehr christlichen Menschen, eben unter anderem meinen besten Freunden damals. Und ich habe in mir immer diesen Widerstand gespürt beim Wort Gott. Ich habe immer diesen Widerstand in mir gespürt und ich habe mich gefragt, warum? Warum? Vielleicht das Zuhörer, Zuhörerin, kennst du das von dir selbst, dass du das hattest oder vielleicht auch jetzt mal noch hast? Und ich glaube, ähnlich wie das Wort Liebe, ist so viel Verschiedenes von uns Menschen rein interpretiert worden, rein assoziiert worden, dass es manchmal fast schwierig ist, an die Essenz von dem, wo es hindeutet, mit dem sich wieder zu verbinden. Das heißt, wo deutet es hin? Mhm. Welche Essenz ist es denn? Was ich auch gerade spannend fand, was ich mit Peter geteilt habe im Vorgespräch, wo ich in den Gesprächen mit meinen Freunden das Wort Gott für mich innerlich ersetzt habe mit Universum, ist sie mir schon weicher geworden. Habe ich schon mehr gemerkt, wir sind auf einem sehr, sehr ähnlichen Weg. Und dann hat Peter mir daraufhin gesagt, Universum oder Gott ist für ihn viel mehr als das Universum. Möchtest du das noch erläutern?
Wir haben x verschiedene Universen, wir haben nicht nur ein Universum. Gott beinhaltet einfach alles. Gott beinhaltet einfach alles. Mit dem heutigen Wissen würde ich Gott gleichsetzen mit Liebe. Einfach, Und ich stelle auch immer mal wieder 4 Fragen, wenn für mich oder auch wenn andere Leute so in einem Zwiespalt sind, dann sage ich immer mal wieder, frag dich doch in dem Moment, was würde die Liebe sagen, beziehungsweise die Liebe tun? Was würde der Frieden sagen oder der Frieden tun? Was würde die Wahrheit sagen oder die Wahrheit tun? Und was würde der Glaube sagen oder die Wahrheit oder der Glaube tun? Das hilft mir, mich daran zu erinnern, es geht in die Richtung, in die Gottesrichtung. Und schlussendlich geht's halt auch wirklich darum, dass wir Gottes Kinder sind. Söhne und Töchter Gottes. Und da tun wir uns unendlich schwer damit. Und noch einmal, das habe ich dir schon vorher gesagt, Jan, für mich ist das absolut konfessionsfrei, religionsfrei. Wenn, dann geht es in die, dann ist es einfach der spirituelle Weg. Und wenn wir den spirituellen Weg gehen wollen, dann kommen wir nicht darum herum, uns als Gottes Kinder zu erkennen. Denn alles andere, was wir nicht tun, ist schlussendlich, wir würden uns identifizieren mit der Schuld, mit der Sünde. Das wurde über 2000 Jahre gepredigt, in meiner Sicht, und bitte vergebt mir jetzt, das war ein absolut tolles Geschäftsmodell. Hat hervorragend funktioniert und ich bin so frei und sage, was ich auch mal sage, wenn ich als Katholik auf die Welt komme, dann habe ich, Entschuldigung, die Arschkarte gezogen, denn ich komme als Sünder auf die Welt, ich lebe als Sünder und ich sterbe als Sünder. Ich habe gar keine Möglichkeit, mich als Gottes Sohn anzuerkennen oder zu entdecken. Und warum komme ich auf diese Aussage? Das ist keine Anklage gegen die katholische Kirche, das ist definitiv eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Meine Mutter hat mir erzählt, als mein Bruder auf die Welt gekommen ist, hätte sie nach der Geburt sich aussegnen lassen müssen. Das heißt, dass der Priester sie wieder als rein erklärt hat, wie wenn sie nicht mehr rein gewesen wäre, nachdem dass sie ein Kind ausgetragen hat und dem Kind das Leben geschenkt hat. Man darf sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann läuft das Leben so vorbei. Früher gingen die Leute immer beichten, das war so in der wöchentlichen Ordnung war das da. Und ich habe mit vielen Menschen gesprochen in dieser Zeit und da ging's immer darum, dass sie gesagt haben, wir wussten ja vor allem nicht als Kinder, was wir beichten sollten. Also haben wir was erfunden. Weil es ging ja dementsprechend nach den 10 Geboten, wo hast du gesündigt, was hast du falsch gemacht, Papi und Popo. Genau. Ich war einmal beichten und das war vor der ersten Kommunion oder vor der Kommunion. Und auch ich habe gelogen, denn ich wusste nicht, was ich erzählen sollte. So, jetzt ist es raus. Und schlussendlich, wenn jemand stirbt, dann wird er gebetet ohne Ende. Sodass dann diese Seele und so weiter auch frei wird und so weiter. Aber liebe Menschen hier draußen, die Seele ist reine Liebe. Um die müssen wir uns am wenigsten kümmern. Amen.
Ich muss nur schmunzeln und spüre auch die Kraft, die dahinter liegt, mal auf diese Art und Weise seine Wahrheit zu teilen. Denn ich glaube, für viele von uns reicht's jetzt mit dem Schweigen und mit dem die eigene Ansicht teilen. Was man daraus macht, ist immer noch jedem selber überlassen. Aber wie du gerade das Beispiel genannt hast, mit nach dem Tod, für den Tod, dann betet man viel. Mir kommt da direkt diese Phrase, Ruhe in Frieden. Und ich habe mir immer gedacht, ja, sei schade, wenn wir erst, nachdem wir unter der Erde sind, Frieden bekommen. Warum kriegen wir es nicht hin, noch zu Lebzeiten friedvoll zu sein, in uns und miteinander? Wie sehr verkörpern wir wirklich auch die Nächstenliebe? Und so geht für mich ein ganz, ging und geht sogar heute noch eine neue Welt auf, wenn ich alle einzelnen Aspekte nochmal mir erlaube, neu zu betrachten und zu hinterfragen und nicht als Angriff gegen irgendeine Religion oder Konfession oder die Gläubigen, sondern was ist der Kern der Sache? Was ich immer wieder beobachtet habe, ist, wenn sich Menschen mit etwas identifizieren, zum Beispiel den Glauben, du kritisierst den Glauben, dann wirkt das wie ein Angriff für die Menschen, die sich mit dem Glauben identifiziert haben. Und dann müssen sie, wenn sie unbewusst mit dem identifiziert sind, einen Gegenangriff starten, obwohl es gar kein Angriff war, müssen sie in die Verteidigung gehen, wenn kein Bewusstsein da ist, sodass, wenn diese Identifikation noch da ist, es dann eben unangenehm werden kann. So viel mal dazu.
Darf ich eine Frage stellen?
Ja, gerne.
Was würde die Liebe tun? Und es geht darum, angreifen, ich greife nur an, wenn ich mich schuldig fühle. Aus der Liebe heraus greife ich keinen Menschen an. Und was ich halt für mich sehr gelernt habe, ist, wir wollen alle geliebt sein, wir wollen alle geliebt werden und die Liebe findet in uns drin statt. Und das Einfachste ist, dass wir diese Liebe in uns spüren können, ist, wenn wir anerkennen, dass wir Gottes Kinder sind. Und ich habe Jan vorher was kurz vorgelesen aus einer Meditation, die ich gestern kreiert habe. Und da heißt es, es war ein Moment der Vergessenheit, ein leiser Gedanke, ich bin nicht genug. Und so begann der Traum. Ein Traum von Trennung, von Mangel, von Schuld. Und wenn wir da zurückdenken, wie wir als kleine Kinder immer wieder korrigiert worden sind, das gehört sie nicht, das darfst du nicht und so weiter und so fort. Irgendwann kommt das Gefühl von, ich bin schuld, ich mach's nicht richtig, ich genüge nicht. Ich denke, da braucht es, um diese zarten jungen Pflänzchen richtig groß aufwachsen zu lassen, ist ihnen mit ganz, ganz viel Liebe Dinge aufzuzeigen. Und wenn wir das machen, dann glaube ich, erfüllen wir auch das, was wir hier auf diesem Planeten Erde machen dürfen, ist die Liebe wieder zu verbreiten und alles mit Liebe geschehen zu lassen. Das heißt nicht, dass ich mir auf der Nase herumtanzen lassen muss. Ich darf auch mit Liebe Nein sagen. Mit Liebe für mich einstehen. Und so habe ich für mich herausgefunden, dass ich lange mit einer Brille herumgelaufen bin, die wie eine Sonnenbrille einen Filter drauf hatte von Schuld und der andere macht Fehler und das ist nicht in Ordnung. Und ich habe diese Brille ausgezogen, ausgetauscht und schaue gerne mit der Brille der Liebe. Denn das, was passiert, wenn ich mit der Brille der Liebe schaue? Dann ziehe ich logischerweise viel, viel mehr Liebe an. Logischerweise treffe ich viel, viel mehr Menschen in Liebe. Ich sehe die Liebe in ihnen, denn sie sind ein Spiegel von mir. Wir sind alle eins. Da könnten wir jetzt noch Stunden darüber sprechen. Wir machen jetzt die kurze Version. Und wenn wir das einfach immer mehr machen, dann haben wir automatisch in dieser gottlosen Welt wieder Gott eingebaut. Und dann wird es immer wieder mehr Liebe. Es soll mir jetzt jemand sagen, dass die Liebe noch nie so nötig war wie jetzt. Was wir hier momentan erleben, auf unserem Planeten Erde, ist so viel Turbulenzen, ist so viel hin und her, so viele Unsicherheiten. Dann stellen wir uns doch einfach mal die Frage, was würde die Liebe tun?
Wunderschön, mir kommt dieses Zitat, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das ist für mich ein Teil von die Welt durch die Brille der Liebe anschauen und für mich verbindet, Liebe verbindet, Punkt.
Liebe verbindet. Liebe verbindet und Liebe, da bekommen wir ganz viel. Das Ego verlangt. Wir haben immer die Freiheit. Und momentan poppen ja ganz viele Ängste hoch bei den Menschen, habe ich bei mir auch gemerkt. X verschiedene Ängste. Und da spätestens ist das eine wundervolle Einladung, uns zu überlegen, was würde die Liebe tun? Sät die Liebe Angst? Oder ist es vielleicht halt das Ego? Eine Illusion, die wir selber kreiert haben? Und da haben wir einfach die Frage, wollen wir uns jetzt wieder daran erinnern, wer wir wirklich sind? Was für ein wundervolles Wesen oder was für wundervolle Wesen wir sind? 8,25 Milliarden wundervolle Wesen. Was wäre, wenn wir uns an das erinnern würden?
Ja, und bei diesem Erinnern kam mir gerade so dieses Bild, wenn wir, unser Kern, reine Liebe ist, wir das aber nicht zur Gänze uns das bewusst ist, aus welchen Prägungen auch immer, sagen wir, die Hälfte ist einfach mal dunkel. Jetzt kommt diese Zeit, wo so viel ans Licht kommt, dass dann dieses Licht der Liebe auch wieder auf diese dunklen Anteile kommt und dann werden uns die Ängste bewusst. Also wie eine Liebeserklärung an uns. Hinterfragen nochmal diese Angst, weil die scheint hier eigentlich eine Illusion zu sein. Bitte schau dir die genauer an, damit sie gehen darf, damit du sie durchschaust und auch da, für mich ist es manchmal vom Bild her wie in die Arme nimmst, Verständnis, Mitgefühl mit dir selber hast, so dass auch das wieder Teil werden kann zu deinem Herzen und in der Liebe wieder, ja, vereint, integriert wird.
Ich möchte noch gerne was teilen. Und zwar geht es darum, wie du vorher gesagt hast, was passiert, wenn diese Angst hochkommt? Ich weiß, Angst gehört zum Ego, das gehört nicht zur Liebe. Also kann das nicht zu uns gehören, wer wir wirklich sind. Und ich sage den Menschen meistens, wenn diese Angst hochkommt, du erkennst, dass du diese Angst hast. Du bist nicht diese Angst. Du sagst nicht, ich bin diese Angst, sondern ich habe diese Angst. Wenn du diese Angst wie ein quengelndes Kind anschaust, behandelst, das quengelnde Kind, das nehme ich doch am besten in die Arme. Vielleicht bietet es noch etwas Widerstand. Und dann lässt es los, es ergibt sich in der Liebe, wenn ich Liebe ausstrahle. Und genau so geht es auch um diese Ängste. Und je mehr, dass ich halt diese Ängste, wie sie auch immer sind, erkenne, das ist jetzt da, ich nehme es in den Arm, ich transformiere es mit der Liebe und dann ist es weg, dann ist es gelöst. Und das ist für mich ein super gangbarer Weg, um davon loszukommen. Und deswegen mag ich das mit euch teilen.
Wunderschöne Verbildlichung von dem, was wir gerade beschrieben haben. Danke dir.
Sehr gerne.
Liebe verbindet Liebe. Nimmt alles in den Arm. Wie können wir die Welt mit den Brillen der Liebe sehen? Ja, für mich, auch nach dieser Zeremonie kamen Leute auf mich zu, die wissen, wie ich auch in der spirituellen Welt dastehe, dass mich das sehr interessiert, und haben mich gefragt, was macht das mit dir, Jan? Und dann habe ich auch so geantwortet, habe gesagt, es ist interessant, alles bewusst wahrzunehmen. Ich habe noch nie eine Taufe erlebt im Erwachsenenalter, selber wurde getauft, ist mir nicht mehr bewusst. Und sich auf das zu fokussieren, was uns verbindet und nicht das, wo vielleicht einige Meinungsunterschiede sind oder andere Erfahrungen da sind. Das ist das, was mich gerade so führt und begleitet und auch für mich so ein Leitstern ist, wo man, wie du sagst, Gott als konfessionslos. Für mich ist auch das Wort Schöpfung, für viele habe ich gemerkt, fallen da die Widerstände noch ein bisschen mehr als beim Wort Gott. Und auch wenn sogar Widerstände da wären, nimm auch die in den Arm. Was, wenn auch die auf etwas noch hinweisen, wo man merkt.
Genau, das ist ja, das sind wir genau bei dieser Illusion, die wir konstruiert haben, namens Ego. Und der größte der größte Endgegner vom Ego ist Gott. Und also ich glaube, über Ego dürfen wir gerne eine eigene Episode machen, denn das dürfen wir auch verstehen. Das Ego kann nur so lange leben, solange wie wir uns nicht wieder mit der göttlichen Einheit identifizieren. Sobald wir das Ego durchschauen, durchschauen wir die Ängste, durchschauen wir ganz, ganz viel. Und das Ego weiß das haargenau, dass es einfach nur temporär hier geduldet wird und in mir geduldet wird. Und solange ich der Wirt bin dafür, solange kann es leben. Und je mehr, dass ich das durchschaue, umso höher schrumpft es dann und das versucht es auf Biegen und Brechen aufrechtzuerhalten.
Was mir dazu auch gerade in den Sinn kommt, für mich von der Bewegung, vom Gefühl her, macht Ego und Angst immer eng, macht zu. Liebe, Gott und Bewusstsein macht einfach auf. Ja, dieses Sprichwort, du musst durch die Angst hindurchgehen, dann ist sie weg. Für mich ist vielmehr die Angst muss durch dich durch. Durch das, was du bist, weil du viel mehr bist als diese Angst, wenn du dich da wieder ein Stückchen mehr verbindest mit Bewusstsein, mit der Weite, für das einfach mal Raum hältst, dass gerade diese Enge da durch will, diese Enge da irgendwie noch Ausdruck findet, aber du hältst in deinem Bewusstsein, in deinem Identifikation, manchmal sage ich die Identifikation mit der Quelle, fast schon wie eine kosmische Identität anzunehmen. Dass das eine große Aufgabe sein wird.
Ich mag da noch ein Bild teilen, falls ich das nicht schon geteilt habe, und sonst bitte vergib mir, dass ich das schon mal gesagt habe. Das typische Zeichen für mich ist, ich liebe es, mich einfach aufs Wasser im Meer zu legen. Arme und Beine von mir gestreckt und dann floate ich so dahin. Das ist, wenn ich mich ganz, ganz weit mache, werde ich vom Wasser getragen. Sobald ich mich wie zusammenziehe, dann macht blub, 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 blub und ich gehe unter. Und genau so ist es mit Identifikation mit dem Ego, dann wird es schwierig, dann bin ich eng. Und sobald ich mich weit mache, dann werde ich getragen. Also nächstes Mal, wenn es gerade schwierig wird, mach nicht zu, mach ganz weit auf und erinnere dich, wer du wirklich bist.
Ja, und das scheint für so viele von uns noch so ungewohnt vom Gefühl. Dieses, ich werde angegriffen, ich werde getriggert, ich werde verletzt, was, wie auch immer wir es nennen. Und dann aufzumachen, dann in die Entspannung zu gehen, dann die andere Backe hinzuhalten.
Genau. Für mich ist es ein wesentlicher Weg, weil ich weiß, es sind ganz, ganz viele Menschen hier unterwegs, die jetzt gerade durch dieses Nadelöhr gehen, durch diese Herausforderung gehen. Ich habe mich entschieden, wieder für alle diese Menschen bereit zu sein und da zu sein. Denn es ist das, wo wir zusammen stark werden können, indem dass wir uns erinnern, dass wir in diese gottlose Welt wieder Gott Einzug halten, indem dass wir es sind.
Ja, indem wir es uns wieder bewusst machen, weil wir sind es eh schon, egal ob es uns bewusst ist oder nicht.
Weiß der Fisch im Wasser, was Wasser ist?
Ja, dazu passt mir gerade, wir sind wie der Fisch im Wasser, alles was uns umgibt, ist Luft, wie auch immer wir das sonst noch benennen, was da unsichtbar ist und doch lebensnotwendig. Das Spannende ist, wenn wir Nasen, Mund zumachen, dann hört nicht unser Herz auf zu schlagen, unsere Verdauung hört auf oder unser Gehirn schaltet sich aus nach 4 Minuten, sondern was verlieren wir als erstes? Das Bewusstsein. We pass out. Wir verlieren die Fähigkeit, bewusst wahrzunehmen. Und das ist doch schon mal spannend, ist das Luft, was wenn es Bewusstsein an sich ist, was wir täglich inspirieren, inhalieren, der Spirit, der reinkommt und sich mit dem wieder zu verbinden, finde ich auch ein schönes inneres Bild der Verbindung, was alles verbindet. Pflanzen, Tiere, Menschen, alles, was im Physischen auch existiert. Das heißt, mit jedem Atemzug können wir uns an diese Verbundenheit erinnern. Und ich mache es gerne manchmal täglich mit gewissen Atemübungen, wo ich Sätze nehme, Mantren, die die Weite führen. Zum Beispiel, ich bin weit mehr als mein physischer Körper. Ich bin auch mehr als meine Gedanken und Gefühle. Ich bin weit mehr als mein physischer Körper. Dann geht der Fokus von dem Begrenzten mehr in die Weite.
Mhm.
Wenn das mehr innerlich sinken darf, bildet das ein viel, viel stabileres Fundament für die kosmische Identität, die wir alle sind.
Phänomenal.
In diesem Sinne. Danke dir von Herzen, Peter, für diese für mich sehr erfrischende Podcast-Folge, wie dir ein neues Blick auf altverstaubtes, neu geboren werdenes Bewusstsein schenkt. Bin sehr gespannt, wie die Resonanz ist auf diese Folge. Sagen wir, ich bin sehr entspannt, was es in den Menschen auslöst.
Genau. Aber einfach nochmals zum Schluss, es ist nie eine Anklage, sind Beobachten, die wir teilen. Und ich selber bin durch diese Geschichte durchgegangen, ich glaube, du, Jan, auch. Und von daher, es soll zum Denken anregen. Und ich glaube, das haben wir hervorragend geschafft. Was meinst du, Jan?
Ich glaube sogar, auch noch zum Fühlen haben wir ihn angeregt und zum Wahrnehmen. Danke für alle, die mit uns gedacht, gefühlt und wahrgenommen haben. Möge es euch bereichert haben und weiterhin bereichern. Ich freue mich auf die nächste Begegnung und danke für eure Präsenz.
Danke.